mancherlei Schwank aus der Jugend könnte man noch berichten, aber ich glaube, das lassen wir lieber. Zur Predigt. Ich habe mir Gedanken gemacht, über was könnte ich heute predigen? Und das fällt mir nicht immer so leicht, da ein Thema zu finden, vor allem nicht, wenn ich irgendwie derart getaktet bin, dass ich diese Gedanken nicht so gänzlich ausreifen lassen kann. Aber ich versuche es mal. Vielleicht gelingt es. Themen, die etwas zu tun haben mit unseren Einsätzen in Konstanz bei den Obdachlosen. Themen, die was mit Musik zu tun haben. Ich hörte, ihr habt heute Nachmittag euren Chor wieder und da passt das eigentlich wie die Faust aufs Auge, auch wenn ich das jetzt nicht in Gänze vielleicht so, wie es irgendwann mal vielleicht angemessen wäre, da tragen oder bieten kann, also wirklich auch illustrierend diese Musik zur Geltung kommen lasse. Ein Lied habe ich mitgebracht für das Ende dieser Predigt, aber die Predigt sind eigentlich 5 Punkte, wozu es für jeden Punkt eigentlich ein eigenes Lied gäbe. Also ich habe einen Komponisten ausfindig gemacht oder per Zufall entdeckt vor einem Jahr schon, dessen Lieder ich sehr schätze, der ist überhaupt nicht bekannt, zumindest nicht in unseren Kreisen, der für Chöre komponiert, also ein junger Zeitgenosse, der ist auch gerade 41, erst ein US-Amerikaner, der sehr modern, aber sehr christlich, sehr christozentrische Werke komponiert. Dan Forrest, ich weiß nicht, auch noch nicht gehört. Nee. Also ein Lied nachher habe ich mitgebracht. Leider alles auf Englisch, aber da gibt es dann auch die Übersetzung zu. Und zu jedem dieser Punkte habe ich ein Lied in seinem Werk gefunden. Und die sind so tiefgründig und auch poetisch, also literarisch geradezu wertvoll, dass ich euch nur empfehlen kann, wenn ihr Lust und Zeit habt, das einfach mal euch anzuhören, zu vertiefen, mal nach diesen Namen zu googeln, die macht das schon, nein, weil es ist eine Bereicherung. Und vielleicht auch eine Inspiration mal für euch als Chor hier, ihr singt so toll und auch das war ein Erleben letztes Jahr in meinem Urlaub in der Ukraine, in der Gemeinde in Lemberg, nichts habe ich verstanden, aber diese Musik, wie sie gesungen wurde, und die haben mir nachher noch gesagt, ja, wir waren nur die Hälfte, normalerweise sind wir doppelt so viele, die hier im Chor singen, in der Gemeinde dort. Die Qualität, die dieser Chor dargeboten hat, ohne etwas zu verstehen, doch so ergriffen zu sein von dieser Musik, ist einfach ein wertvolles, was auch über Gesprochenes oder klassische Predigt hinausgeht. Unsere Einsätze in Konstanz, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, in Konstanz sind wir ja so einmal im Monat, in der Wintersaison zumindest, im Einsatz bei den Obdachlosen, das ist 300 Meter entfernt von unserer Gemeinde, also nicht weit, einfach unsere Nachbarschaft, wo wir uns mal gesagt haben, was wollen wir denn für unsere Nachbarschaft tun, wo können wir uns engagieren, wo können wir wirken und nicht irgendwie in der großen weiten Welt nur, sondern ganz konkret vor Ort, wo sind denn Nöte da, wo ist wirklich ein Bedarf da, manches haben wir festgestellt, gab es keinen Bedarf, Stichwort Flüchtlingshilfe, gab es genug Aufmerksamkeit, genug Hilfe, genug Ressourcen, wo uns die Stadt sagte, nö, da braucht ihr nicht wirken, dann haben wir eben geguckt, wo wir Hilfe wirklich nötig ist und sind auf dieses Obdachlosenheim gestoßen, wo wir einmal im Monat, also auch morgen beispielsweise, einfach hingehen, etwas zu essen bereiten, aber nicht nur ein warmes Essen bereiten, sondern uns auch Zeit nehmen für diese Menschen, dass wir genug Mithelfende sind, dass manche in der Küche wirken können und andere uns wirklich zu diesen Menschen setzen können, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, nicht irgendwie belehrend und ja, du musst und du sollst, sondern auch hinhörend, was die uns für Geschichten zu erzählen haben. Und das ist eine sehr gesegnete Sache, weil wir selber merken, wie privilegiert wir sind, wie gut es uns geht, aber auch wie dankbar diese Menschen sind, wie unterschiedlich diese Menschen sind. Obdachlos ist nicht gleich obdachlos, da gibt es eine ganze Bandbreite an Schicksalen, an Geschichten, an Selbstverschuldeten, aber auch an Nicht-Selbstverschuldeten, an Perspektive, an Nicht-Perspektive. Aber mit diesem Menschen sich zu unterhalten und ihn auch wertschätzend gegenüberzutreten und hinzuhören, was sie zu erzählen haben, Vertrauen aufzubauen, hat mich auch zu diesem Gedanken geführt. Dieser erste Punkt der Predigt, der Verlust von Heimat. Nichts anderes ist ja eigentlich das Wort obdachlos, ein Dach über den Kopf zu verlieren, ein Zuhause zu verlieren. Das sagen wir so schnell zu diesen Menschen, die wir vielleicht in der Fußgängerzone betteln sehen, andere, die gar nicht betteln, weil sie sagen, nein, das will ich aus Prinzip nicht, wo wir sagen, ja, die haben ihr Zuhause verloren, die sind arm dran, denen geben wir mal eine milde Gabe. Aber ich habe mich gefragt, ob wir in gewisser Weise nicht alle irgendwo obdachlos sind, ob wir nicht alle in diesem gleichen Boot sitzen. Selbst wenn wir hier ein schönes Gebäude haben, selbst wenn wir zu Hause es warm haben, es gemütlich haben, es angenehm haben. Aber ich glaube, oder in meinem Leben zumindest, gibt es genug Punkte, wo ich sage, da bin ich vielleicht heimatlos geworden oder obdachlos. Oder grundsätzlich unser Zustand als Menschen hier auf Erde ist eigentlich ein heimatloser Zustand, weil hier vielleicht doch nicht ganz unsere Heimat ist, so gut es uns ergehen mag. Und wie häufig, ja, ertappe ich mich selber oder auch im Gespräch, auch mit Adventisten, die wir ja im Namen schon diese Hoffnung auf ein anderes Leben haben, dass selbst wir sagen, ja, wieso sollte ich jetzt mir eine andere Heimat wünschen, wieso soll Jesus wiederkommen, mir geht es doch gut, ich möchte hier noch leben, ich möchte genießen, was ich habe. Ich möchte das gar nicht schlecht reden, gar nicht geringschätzen, was wir hier haben. Aber ich frage einfach, in welcher Weise sind wir vielleicht heimatlos oder obdachlos geworden oder schon immer gewesen und haben es vielleicht nur vergessen, dass hier eigentlich nicht unsere Heimat ist. Wann ist uns kalt? Vielleicht nicht im physischen Sinne, dass wir draußen frieren, wenn es Winter ist, und wir eine warme Suppe brauchen, aber wann haben wir innerlich gefroren, weil wir uns nicht heimisch gefühlt haben, weil wir uns vielleicht allein oder vernachlässigt oder ignoriert gefühlt haben, selbst in unseren Gemeindekreisen. Wo haben wir unsere Hoffnung verloren? Wo sind wir vielleicht dran, auch mal an unserem Glauben zu verzweifeln, dass wir in der Gefahr stehen, auch an Gott zu zweifeln, unseren Glauben zu verlieren, unsere Glaubensheimat, in unserem Glauben obdachlos zu werden, dass wir unsere Zukunftshoffnung verlieren, dass wir unsere Unschuld verlieren, dass wir unser geistliches Zuhause, unsere Gemeinde, unsere Geschwister vielleicht verlieren. Wir sehen es immer in Momenten von Gemeindestunden. Wir hatten letzten Sonntag unsere Gemeindestunde, auch in Konstanz, wo wir auch nicht nur in unsere Reihen gucken, die nicht voller werden, sondern auch sehen, Menschen, die lange da waren, sind nicht mehr da, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manche ziehen um, andere sind heimatlos geworden, haben entweder nicht den Anschluss gefunden oder sehen sich nicht mehr als Bedürftige an, die eine Gemeinde bräuchten, einen Glauben bräuchten, Gott bräuchten, bei dem sie ankommen können, auftanken können, für ihr Leben etwas mitnehmen können. Glaube oder Gemeindeleben, was ihnen nichts mehr bringt, was für sie keinen Mehrwert mehr darstellt und deswegen in der Prioritätenskala irgendwann unter den Tisch fällt. Heimatlosigkeit in unseren eigenen Gemeindereihen. Ich glaube, dass ist vielleicht eher ein Tabu, aber ich glaube, das gibt es. Aber auch draußen um uns herum, eine ganze Generation, die auf der Straße ist und Zukunftsängste zum Ausdruck bringt, die auffordert, gleichaltrige Kinder auffordert, Angst zu haben, Panik haben zu müssen. In Nachrichten, wo wir von Panik und Angst und Krankheiten ja, übermannt werden und diese Hoffnung auf der Strecke bleibt. Eine ganze Generation, die ohne Hoffnung aufwachsen soll, was soll daraus werden, was soll daraus erwachsen? Das verlorene Paradies, nicht mehr zu Hause zu sein, eine Heimat, die vielleicht auch unwirtlich wird. Wo ist da unser Zuhause, wo ist unser wirkliches Zuhause? Und wir haben ja in der Bibel auch so viele, und das ist eigentlich, man könnte vielleicht das als Kernbotschaft auch von Jesus nehmen. Jesus, der verlorene Menschen gesucht hat, der in seinem Leben sein Hauptaugenmerk darauf gelegt hat, Menschen zu finden, die verloren waren, die in der Gesellschaft abgeschrieben waren, die keine Lobby hatten, die keine Freunde, die keine Bekannten mehr hatten, die am Rande der Gesellschaft standen. Zu diesen Menschen ist er gekommen. Und da gibt es diesen Vers, diesen ganz wesentlichen Vers im Kontext von Zachäus, auch einer, der vielleicht alles hatte, der aber trotzdem gemerkt hat, ja, er ist bedürftig, das, was er tut, das kann es ja wohl nicht sein. Der Ausschau hält, der nach etwas anderem sucht, der auf den Baum klettert und nach etwas und jemand anderem sucht. Und wo Jesus in dem 10. Vers in Lukas 19 sagt, das, was seine Mission war. Zachäus, der vielleicht Angst hat, was werden die anderen sagen, aber der diese Angst überwunden hat und sich nicht zu schade war, sich die Finger dreckig zu machen, auf diesen Baum zu klettern, vielleicht dem Spottpreis gegeben war deswegen, der sich nicht zu schade war, sich klein zu machen oder groß zu machen, aber eigentlich klein zu machen und von dem Hilfe zu erbitten, nach dem Ausschau zu erhalten, der in Vers 10 gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Zu suchen und selig zu machen, zu suchen und zu finden, zu suchen und zu erlösen aus der Misere, was verloren ist. Wenn wir Menschen suchen und finden wollen oder selber gefunden werden wollen, müssen wir erstmal als Voraussetzung anerkennen, dass wir verloren sind, dass wir Bedürftige sind. Egal, ob draußen auf der Straße oder hier in unseren Reihen. Warum sind wir hier? Weil es hier schön warm und kuschelig ist? Sind wir hier meinend, dass wir alles schon haben und nichts mehr brauchen? Oder ist nicht auch unsere eigene Motivation eigentlich die, in einer Gemeinde zu sein, weil sie etwas erwartet und erhofft und erbittet von Gott, weil wir das Gefühl und dieses Grundbedürfnis haben, uns von Gott schenken zu lassen, wo wir selber zu kurz kommen, was wir selber nicht auf die Reihe bekommen, wo wir selber nicht unseren Ansprüchen genügen. Deswegen sind wir doch hier. Nicht um eitel Sonnenschein zu spielen, nicht um eine Fassade aufzubauen, sondern wir sind hier, weil Gott uns etwas schenken möchte, was wir ohne ihn nicht fänden, was wir ohne ihn nicht haben. Deswegen sind wir hier und wir sind im gleichen Boot wie die Obdachlosen auf der Straße. Wir sitzen in einem Boot, keiner besser, keiner schlechter, vielleicht einer besser materiell dran als der andere, aber letzten Endes alle im gleichen Boot. Genauso wie ich von Obdachlosen sagte, ganz unterschiedliche Charaktere und Schicksale, einsichtige, weniger einsichtige, manche wirklich noch am Alkohol hängend, andere überhaupt nicht, manche alt, auf dem Arbeitsmarkt absolut hoffnungsloser Fall, andere jung, gerade mit einer jungen Familie auf der Straße sitzend, weil sie den Job verloren haben und keine neue Wohnung gefunden haben. Kunterbunter Haufen, genauso wie bei uns. In Singen oder in Konstanz, egal in welcher Gemeinde eigentlich, oder hoffentlich ja auch. Eine Gemeinde, die nur homogen wäre im Sinne von alle gleich, bloß keine schrägen Vögel oder Charaktere zu lassen. Was wäre das für eine Gemeinde? Also in der Vielfalt, in der uns Gott geschaffen hat, in der Unterschiedlichkeit, bunt wie wir sind, jeder mit seinen eigenen Geschichten, jeder mit seinen eigenen Hintergründen, aber jeder hierher kommend, hoffentlich mit dem Anspruch, hier von Gott gesegnet zu werden, etwas zu lernen fürs Leben, aufgerichtet zu werden, abgeben zu können, Gnade und Vergebung zu erfahren, was wir ohne einander nicht hinbekämen und vor allem nicht ohne Gott hinbekämen. Also selbst wenn wir hier in unseren bequemen Gemeinden, Gemeindehäusern auch sind, wie sehr suchen wir, wie sehr sind wir noch Suchende? Und vielleicht klingelt es schon bei euch, ja, das ist doch fast in ganz vielen meiner Predigten immer so ein roter Faden. Meine meisten Predigten handeln eigentlich davon, ja, von diesem Thema. Was suchen wir, was erwarten wir uns, erhoffen wir uns von Gott? Oder Gott, der uns sucht, der uns zuerst gesucht hat und gefunden hat und unser Leben ein Antworten auf sein Suchen, auf sein Werben ist. Und wie viele Begebenheiten in der Bibel, Lukas 15, das ganze Kapitel ist voll davon, das verlorene Schaf, der verlorene Groschen, der verlorene Sohn oder der Schatz im Acker umgekehrt oder der Kaufmann mit den Perlen, Menschen, die etwas verloren haben, Menschen, die etwas suchen und wiederfinden oder sich schenken lassen. Die Antwort vielleicht auf unser Suchen oder auf die Feststellung, ja, wir sind bedürftig, wir sind vielleicht aus dem Paradies vertrieben, obdachlos geworden. Suchen, brauchen alle eine Heimat. Die Antwort darauf ist der zweite Punkt des Kommens. Des Suchens, aber des Kommens, was auf das Suchen, auf dieses Grundempfinden, heimatlos geworden sei, zu sein, folgt. Kommen. Auch das eine ganz einfache und schlichte, aber doch so markante Botschaft. Matthäus 11. Matthäus 11, an sich ab Vers 28, aber ab Vers 25 ist schon spannend. Auch das ein uns so bekannter Vers, der so viel aussagt über das, was Gott für uns bereithält. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wenn ich mir das vor Augen führe, da ist eine Person, da ist Jesus gewesen in der Bibel, unter Menschen lebend, nicht irgendwo im Himmel, ja, auch schön kommod oben, sondern auf der Erde sich die Finger schmutzig machend, ist jemand, der selber eigentlich genug Herausforderungen in seinem Auftrag auf der Erde hatte, für uns Sünder zu sterben. Ist einer, der hier an alle gerichtet, nicht an Einzelne, der hier allen dieses mit auf den Weg gibt. Alle dürfen wir zu ihm kommen, die wir mühselig und beladen sind. Also nicht nur irgendwelche Elitären, nicht nur irgendwelche Auserwählten, klar, also auch das ist ja von ihm thematisiert, er ist eigentlich für das Haus Israels gekommen, nicht für die Fremdlinge, hat sie aber dann selber relativiert und zum Ausdruck gebracht, er ist für alle gekommen, genauso wie er für alle gestorben ist. Es ist für alle gekommen, die mühselig und beladen sind. Vielleicht sind wir ja heute gar, oder bin ich vielleicht nicht mehr mühselig, vielleicht bin ich nicht beladen. Und weil es mir so gut geht, brauche ich ja nicht kommen. Ich glaube, das ist häufig so die Haltung, die wir bewusst oder unbewusst, oder die ich so an den Tag lege, ja, an sich fehlt mir nichts, mir geht's gut, solange es mir gut geht, geht es mir gut. Also bin ich weder mühselig noch beladen, also brauche ich Gott nicht. Wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich zum Arzt und der verschreibt mir ein Rezept und dann geht es mir im Idealfall wieder besser. Aber wie viele Menschen und uns als Familie fällt das momentan so auf, vielleicht weil wir auch selber in ein gewisses Alter kommen, aber ihr werdet es ähnlich feststellen. Valentin, du hast es vorhin selber erwähnt mit dem Augen, wie viele Menschen um uns herum, und das ist egal, ob 70, 80 oder 15, 13, sind uns momentan bekannt, die an Krankheiten, an schweren Krankheiten zu leiden haben. Mein Arbeitskollege, mein Bürokollege, also der, mit dem ich mein Büro teile, liegt momentan in Freiburg zur Chemotherapie. Gut, schon etwas älter, das heißt, irgendwo trifft es viele in diesem Alter, aber ein Klassenkamerad aus der Parallelklasse von Daphne Soleil, 13, 14 Jahre alt, zum zweiten Mal Krebs diagnostiziert, wieder in der Chemotherapie in Tübingen, wo die Ärzte keine Hoffnung mehr vermitteln können. Also wo wir uns umschauen, das ist egal, ihr kennt genug Fälle, wahrscheinlich in eigenen Kreisen, wie viele sind mühselig und beladen. Ganz zu schweigen von der großen Nachrichtenlandschaft, wenn wir die Nachrichten anmachen, was uns da alles für Missstände begegnen. Aber umso erstaunlicher, dass dieses Angebot kommt. Kommt alle, die ihr diese Nöte haben. Kommt, die ihr mühselig seid, kommt, die ihr beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich verspreche euch nicht den Himmel auf Erden, ich verspreche euch nicht, nie krank zu werden, nie an Krankheit sterben zu müssen. Aber ich will euch erquicken, ich will euch Stärke geben, ich will euch Kraft geben, dafür solche Momente auch durchstehen zu können. Aber bin ich überhaupt sensibel? Wähne ich, sehe ich mich als bedürftig, als beladen und sehe ich die Antwort in dem, der ruft, komm, komm her. Und wer das Rufen hört, der darf kommen und nehmen umsonst. Ich hatte gesagt, Vers 25 ist schon spannend, also die Verse vorher eigentlich. Lesen wir sie mal. Also Matthäus 11, Vers 25. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Also auch hier wieder, also Jesus dankt seinem Vater im Himmel, dass die Weisen und die Klugen eigentlich es nicht begriffen haben, dass sie es nicht begreifen, weil sie es vielleicht gar nicht begreifen können, weil sie sich eben gar nicht als müßig beladen oder hilfsbedürftig sehen, weil sie schon alles haben und nichts mehr brauchen, sondern den Unmündigen, denen, die sich abhängig machen von Gott, denen hat er die Augen geöffnet. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, um wem es der Sohn offenbaren will. Also auch Jesus selber als Sohn Gottes, als Sohn seines Vaters, hat sich hier in Abhängigkeit, hier wird ja nichts anderes zum Ausdruck gebracht, als ein Vertrauens-, als ein Beziehungsverhältnis zwischen einem Vater und einem Sohn, die sich kennen. Der Sohn kennt den Vater und der Vater kennt den Sohn. Das heißt, Menschen, Persönlichkeiten, die sich kennen, die verbunden sind, die um ihren Status und ihre Stellung wissen. Jesus, der sich in Abhängigkeit von seinem Vater wusste, der selber wusste, was es bedeutet, zu leiden und Schmerzen zu empfinden und vor Herausforderungen zu stehen, der wusste in dem Moment, darf er zu seinem Vater kommen. Und der Verzicht auf dieses Beziehungsgeflecht zu seinem Vater würde bedeuten, seine Mission nicht erfüllen zu können. Und dann nachher Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden in euren Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Damit wird ja nicht relativiert, dass die Mühen einfach wären, dass die Herausforderungen, dass die Krankheiten einfach auf die leichte Schulter zu nehmen wären. Aber in der Abhängigkeit, in diesem Bewusstsein, Sohn des himmlischen Vaters zu sein, geliebt und ausgerüstet mit Gottes Segen, mit Gottes Kraft, wird das Joch leichter. Im Bewusstsein untereinander, hier auch als Gemeinde, einander zu tragen, wird ein Joch leichter. Im Bewusstsein, dass wir für Menschen da sind, außerhalb auch unserer Gemeinde, nehmen wir ihnen ihre Last ab. Nicht um uns selber zu knechten und zu geißeln und selber zu erdrücken und zu ersticken unter den ganzen Plackereien, sondern weil wir selber ausgestattet sind mit A, dem Blick für unseren Mitmenschen und mit der Kraft, die es braucht, auch für andere da zu sein. Weil wir selber abgeben können, wenn wir denn abgeben wollen in dieser Beziehung zu unserem Vater. Niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Also man könnte sagen, niemand kennt den Sohn besser als der Vater. Oder umgekehrt, niemand kennt den Vater besser als der Sohn. Und da stelle ich mir die Frage, wir sind ja auch als Gemeinden, egal wo, so häufig diese Kommbotschaft, liebe Menschen, wir haben etwas für euch, kommt doch in unsere Gemeinde, kommt doch zu dem Konzert, kommt doch zu dem Seminar, kommt doch zu dem Vortrag, zu der Evangelisation, kommt, 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 kommt. Wie häufig sagen wir das und wie häufig stellen wir in unserem 21. Jahrhundert fest, ja, so viele kommen nicht. Wenn hier steht, wir dürfen doch kommen und als Gemeinde, mögen wir einladen, ja, dann kommt doch. Und warum kommen die Menschen nicht? Kommen sie nicht? Eben, weil sie sich nicht dessen bewusst sind, dass es da etwas anderes gibt. Oder liegt es manchmal vielleicht auch daran, dass wir die Menschen, denen wir dieses Komm doch zurufen, nicht richtig kennen, dass wir gar nicht wissen, wo ihnen der Schuh drückt. Auch das ganz häufig ist das mein Reden in Konstanz, in der Gemeinde, dass wir vielmehr mit den Menschen leben mögen, für die wir da sind, vielmehr an den Menschen interessiert sein mögen, auch außerhalb unserer Gemeinde, denen wir nicht nur einen Flyer vor die Füße werfen wollen und zu sagen, jetzt komm doch endlich, damit unsere Gemeinde wieder voll wird, sondern komm, weil ich weiß, dass das, was hier eine Gemeinde anbietet, was der Glaube, was die Bibel anbietet, für dich in deiner konkreten Situation wertvoll ist, dir helfen kann, ein Mehrwert ist, weil ich weiß um deine Situation. Ich habe mich mit dir beschäftigt, ich weiß, was dein banaler, vielleicht alltägliche Herausforderung und Problem momentan ist, und weil ich das weiß, habe ich etwas für dich. Und ich glaube, das macht einen riesen Unterschied, und das ist die Methode, die Jesus ja gemacht hat. Er lebte unter den Menschen. Er hat nicht nur gesagt, ja komm, und ob du jetzt hungrig bist oder gebrechlich, das ist mir egal, ich möchte mein Schema F durchziehen, ich habe hier zu predigen oder ich habe hier letztendlich am Kreuz zu sterben, alles andere ist mir egal. Er hat die Nöte der Menschen gesehen und hat ihren physischen, ganz banalen, alltäglichen Hunger genauso gestillt wie das, was wir geistliche Speise nennen würden, also das, was über das Alltägliche hinausgeht. Und ich glaube, das ist für uns, für mich viel mehr wieder in den Fokus zu rücken, viel mehr wieder zu lernen, dass wir uns für die Menschen, für die wir da sein sollten, auch tatsächlich zu interessieren. Wenn wir für die Menschen, für die wir da sind, die wir einladen wollen, nicht interessieren, wenn wir gar keine Zeit mit ihnen verbringen, wenn wir gar nicht wissen, was sie bewegt, welche Botschaft wollen wir dann haben? Die können wir dann wie eine Gießkanne irgendwo über sie ergießen, aber dass Menschen angesprochen werden in einer bewegten, hektischen, voller Informationen und voller Angebote und Glücksversprechen, wie wollen wir Menschen wirklich in ihrem Herzen, in ihrem Wesen erreichen, dass sie überhaupt hellhörig oder aufnahmefähig werden, wenn nicht durch unsere persönliche Anteilnahme? Wir haben eine weitere spannende Begebenheit in diesem Lukas 14. Also Lukas 15 hatten wir schon, die verlorene Schar, verlorener Groschen, all das, was verloren ist. Aber an sich ein Kapitel vorher geht es ja schon los. Kapitel 14 überschrieben hier in der Lutherbibel mit das große Abendmahl. Ihr kennt diese Begebenheit, ja, wo Abendmahl, ein großes Festmahl gefeiert werden soll. Und in Vers 16, also er sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen, also den Eingeladenen, für die das Fest ursächlich da war, zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Kommt, kommt, das ist die Einladung, kommt. Und sie fingen alle an, nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen, an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. An sich harte Worte, aber so realitätsnah. Wie viele sind wir beschäftigt, haben gerade einen Acker gekauft oder haben eine Arbeit im Beruf, so viel zu tun. Wenn ich meine letzten Wochen anschaue, zum Davonlaufen, absurd. Ja, beschäftigt sind wir alle mit Wichtigen, mit Unwichtigen. Mit Schönem, ja, ich habe gerade eine Familie gegründet, ja, ich habe eine Frau genommen, das heißt, ich habe eine Familie gegründet, für die muss ich erstmal da sein, ja, vollkommen richtig, kann ja die Familie nicht vernachlässigen. Also alles vielleicht nachvollziehbare Argumente und dennoch hindert es die Menschen daran zu kommen, der Einladung zu folgen, weil sie oder weil wir vielleicht schon satt sind, weil wir eben nicht erkennen, dass das, was uns an diesem Festmahl angeboten ist, mehr ist oder darüber hinausgeht, über das, was ich im Alltag hier in meinem eigenen Betätigungsfeld erreiche, erziele und schaffen muss. Und dann von den Hecken und von den Zäunen, ist ja sprichwörtlich geworden, von den Hecken und von den Zäunen kommen sie, ist ja zurückzuführen genau auf diese Geschichte hier. Von den Hecken und von den Zäunen kommen sie, die Armen, die Verkrüppelten, die Blinden und die Lahmen, wo man von ausgehen kann, dass sie hungrig sind, im wahrsten Sinne des Wortes hungrig, wertschätzen, dass ihnen Essen gegeben wird. Und auch die Erfahrung habe ich leider bei unseren obdachlosen Einsätzen machen müssen. An einem Einsatz, wo wir relativ viele waren, wo wir eine Suppe gekocht haben, und das ist vollkommen egal, ob das eine schlichte Gemüsesuppe ist oder ein Fünf-Gänge-Menü, darum geht es gar nicht. Die Obdachlosen sind dankbar, egal was wir ihnen bringen, da geht es nicht, das schmeckt mir nicht, das will ich nicht. Die sind dankbar und jeder Einzelne bedankt sich im Anschluss dafür, dass wir da waren und ihnen dieses Essen bereitet haben. Und an einem Einsatz war es so, dass alle waren dankbar, außer einer unserer eigenen Leute. Ja, die Suppe, da muss ja viel, das war ja überhaupt, ich weiß gar nicht, ob es versalzen oder zu wenig Salz, irgendwas war nicht passend nach dem Gusto. Hat er vielleicht sogar recht gehabt? Keiner der Obdachlosen hat das kritisiert, keiner. Alle waren dankbar und froh, aber wir selber haben nichts Besseres zu tun, als das Haar in der Suppe im wahrsten Sinne des Wortes zu finden, vielleicht zu suchen und zu finden und zu sagen, das hat mir jetzt aber nicht geschmeckt, mach das mal besser. Ein so aufrüttelndes, ja eigentlich trauriges Ereignis, wo ich mich nur bestärkt gesehen habe, für wen sind wir da? Sind wir da für die Satten? Ist Jesus gekommen für die, die schon alles haben? Sie hätten auch die Einladung wahrnehmen können, aber Jesus ist gekommen für die, die sich bedürftig sehen und die entsprechend dankbar sind, wenn sie ein Angebot erhalten, was sie wirklich weiterbringt, was sie satt macht. Und Jesus satt machen ist natürlich ein anderes als unseres. Wir sind alles mit begrenzten Möglichkeiten ausgestattet, wir sind Menschen, wir können Probleme in dieser Welt nicht lösen. Ja, in der Lektion haben wir schon davon gesprochen, aber wir können beten und wir können einen kleinen Teil dazu beitragen, Not und Leiden zu lindern. Aber letztendlich auch nur darauf hinweisen, dass es Jesus ist, der das Brot oder das Wasser gibt, was wirklich sättigt, was wirklich stillt, was nicht mehr durstig oder hungrig werden lässt. Das können wir nicht und das brauchen wir auch nicht. Wir müssen die Welt nicht retten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind Menschen, wir sitzen alle in einem gleichen Boot, aber wir dürfen auf den hinweisen, der das Kernproblem lösen kann. Die verlorene Heimat war der erste Punkt, das Kommen, diese Einladung, der zweite, der dritte, auch da gäbe es wieder ein schönes Lied zu von diesem Komponisten, das Bleiben, nicht nur das Kommen, sondern auch das Bleiben. Und das Bleiben, das ist ja etwas, was auch in meiner letzten Predigt, glaube ich, hier bei euch, hatte ich das erwähnt, diese Aussage, diese ganz markante, wo Jesus seine Jünger fragt, weil alle anderen gegangen ist, denen die Reden Jesu zu hart waren, alle kehren ihm den Rücken zu und sagen, nee, nicht mit mir. Und Jesus fragt seine Jünger, ja, und ihr wollt auch ihr gehen? Ihr seid gekommen, ihr seid jetzt ein paar Jahre mit mir hier gewandelt, aber bleibt ihr auch? Und wie häufig habe ich mir vielleicht schon die Frage gestellt, möchte ich bleiben? Entweder bringt mir das etwas, im Glauben zu bleiben, in einer Gemeinde zu bleiben, bringt mir das etwas, also ganz nach diesem Nutzen zu fragen, oder ist es mir einfach jenseits jeglichen Nutzens ein Anliegen, ich möchte bleiben im Hause des Herrn immer da Und mach das nicht von Menschen abhängig, mach das auch nicht von Gemeinden abhängig, mach das nicht von Geschwistern abhängig, sondern ich möchte bei Gott bleiben und finde in einer Gemeinde im Idealfall auch das Zuhause, wo wir das gemeinsam teilen. Aber in wie vielen auch Regionen unserer Erde, wo wir dann auch immer spektakuläre Taufzahlen präsentiert bekommen und uns in Mitteleuropa dann immer fragen, ja, warum wächst hier die Gemeinde nicht? Wie viele bleiben letztendlich bei der Stange, bleiben auch in einer Gemeinde oder in einer Kirche, auch wenn es keinen Mehrwert mehr bringt, wenn man keinen sozialen Aufstieg vielleicht erfährt durch eine Gemeindezugehörigkeit, wenn man vielleicht im Gegenteil wegen seines Glaubens Nachteile in Kauf nehmen muss. Kommen ist fast einfacher als bleiben. Und bleiben muss ja nicht bedeuten, dass man zäh sich durchbeißt und irgendwie ja der Pflicht wegen, ja, vielleicht auch in manch Beziehung, ja, bis in alle Ewigkeit, aber eigentlich gar nicht gelebt hat, sondern das Bleiben ist mehr als nur ausharren und geknechtet sein in einer Beziehung, sondern das Bleiben, da bleibt es ja spannend, da lebt ja etwas im Idealfall. Und auch da finden wir zwei Verse, die ich lesen möchte, einmal in Lukas wieder, 24, Vers 29, wo wir sehen, auch das ist wieder so eine Wechselbeziehung, das ist ein Dialog eigentlich zwischen Menschen und Gott, das ist nicht nur Einbahnstraße. Also nicht nur Gott sagt, ja, bleib im Glauben, bleib in einer Gemeinde, und es ist auch der Mensch, es sind auch wir, die diese Bitte aussprechen. Ja, Lukas 24, Vers 29, die Emmaus-Jünger, auch ein uns sehr bekanntes Ereignis, wo Jesus noch unerkannt, bei den Jüngern noch unerkannt, denen er da begegnete, und sie sprechen und kommen ins Gespräch und sind ganz begeistert, und der Tag neigt sich dem Ende, und sie nötigen ihn, Vers 29, sie nötigen ihn, also Jesus, und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Das ist natürlich relativ banal. Ja gut, der Tag ist zu Ende und irgendwo muss man ja auch den Abend, die Nacht verbringen. Aber ich glaube, dass hier so viel mehr drin steckt als Wunsch, als ausgesprochene Sehnsucht, in der Nähe eines Menschen zu sein, der vorher ihr Herz berührt hat, wo es ihm warm ums Herz wurde. Bleibe bei uns. Diesen Moment festhalten, so wie auf dem Berg der Verklärung. Hier ist gut sein, hier lass uns Zelte aufschlagen, ja, haben ja die Jünger gesagt. Hier, jetzt haben wir den Himmel geschaut, lass uns hier bleiben. Wir möchten bleiben in dieser Nähe, in dieser Herrlichkeit, in dieser Präsenz Gottes. Also ein Wunsch, wenn der uns so von den Lippen geht, dass wir Jesus, dass wir Gott gegenüber sagen, bleibe bei uns. Bleibe bei uns nicht nur, wenn wir gerade in Trauer und Not sind. Den Jüngern ging es gerade gut, die waren selig, würde man sagen. Auch in solchen Momenten, bleibe bei uns, diesen Moment möchte ich einfrieren sozusagen, aufrechterhalten, bewahren. Bleibe bei uns, weil es ist gut sein bei dir. Bleibe bei uns, weil wir merken, dass wir in deiner Gegenwart gesegnet werden. Bleibe bei uns, weil es in meinem Alltag uns hilft, weil wir einen Sinn, eine Orientierung in dieser hoffnungslosen, heimatverlorenen Welt darin sehen. Und umgekehrt natürlich auch, dass eigentlich uns noch viel präsenter dieses Bleiben, Johannes 15, Vers 5, auch dieser ganz bekannte Text, ab Vers 4 geht es ja schon los, Johannes 15, 4 und 5, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich glaube, dass für mich oder für uns als Gemeinde auch für euch einfach so wesentlich ist, uns das immer vor Augen zu halten. Wir können rödeln, wir können tun, wir machen auch Dinge sicherlich gut. Gott hat uns mit Talenten ausgestattet. Ja, klar. Aber wenn wir uns nicht vor Augen führen, dass letztendlich alles an seiner Gnade steht und fällt, dass alles von ihm abhängig ist und sei es die Gesundheit, die er uns schenkt, damit wir mit unseren Talenten etwas tun können, es steht und fällt mit ihm. Es steht und fällt mit der Beziehung, in der er uns so viel schenken möchte, was wir aus eigener Kraft überhaupt nichts zu bringen und leisten imstande wären. Das als nicht selbstverständlich zu erachten, nicht egal zu werden, dass wir uns das täglich bewusst machen, es ist nichts selbstverständlich. Gesundheit ist nichts Selbstverständliches. Es ist ein Geschenk, das wir uns von Gott schenken lassen dürfen. Also das ist etwas, was zumindest ich mir auch für unsere Gemeinden noch mehr wünsche, so schwierig das ist, dass wir als Gemeinden auch da in diesem Austausch bleiben. Worum geht es wesentlich? Es geht nicht um uns als Gemeinde, es geht nicht um Räumlichkeiten, es geht nicht um Gelder, um Finanzen, wie so häufig auch in unseren Gemeindestunden im Vordergrund steht, sondern es geht immer noch um Menschen. Um Menschen, die außerhalb dieser Gemeinde mal stehen. Auch für uns einander sind wir da, aber wir sind auch dafür da. Das ist unser Auftrag als Gemeinden, als Adventgemeinden, für Menschen da zu sein, die noch keine Hoffnung haben. Und in unserem Tun, in unserem Reden, auch in unseren Gemeindeaktivitäten kommt zum Ausdruck, wo unser Schwerpunkt liegt. Ob wir da sind, um sabbats eine Gemeinde zu füllen, oder ob wir da sind, um genau diese Arbeit zu tun, in dieser Beziehung zu leben im Alltag und in dieser Beziehung im Alltag Menschen zu erreichen, Menschen zu begegnen und ein Licht für sie sein zu können. Heimatverlorenheit, kommen, bleiben und dann eben zu arbeiten, zu beten und zu arbeiten. Das wäre der vierte Punkt, beten und arbeiten. Und da gibt es ein, das spiele ich jetzt auch noch nicht ab, sondern nur das letzte, von diesem Komponisten ein schönes Lied, ein Gebet vor dem Singen. Es ist auch schon ein Lied, ja, aber ein Gebet vor dem Singen. Bevor man singt, betet er, also in Form eines Liedes. Das fand ich so großartig, diese Gedanken, die da zum Ausdruck gebracht werden. Ich habe das versucht zu übersetzen, das ist relativ poetisch auch. Aber da bringt dieser junge Komponist zum Ausdruck, jetzt bevor ich in diesen heiligen Raum komme, wo mit deinem Chor der Heiligen für immer deine Musik gemacht werden wird. Also sozusagen das himmlische Jerusalem, wo wir alle in diesen großen Chor einstimmen werden. Also bevor ich in diesen heiligen Raum komme, bevor diese ewige, heilige, perfekte Musik gemacht werden wird, möchte ich schon jetzt, wo ich noch vor dieser Türe stehe, das Instrument hier stimmen. Und das, was ich einmal später tun, also musizieren werde, möchte ich hier und jetzt schon bedenken. Ja, ein bisschen poetisch, aber vielleicht ein bisschen einfacher zusammengefasst. Auch wenn wir jetzt noch nicht auf der neuen Erde sind, auch wenn wir jetzt noch nicht dieses perfekte Zuhause haben, mit meinen Gaben und Fähigkeiten möchte ich mein Instrument stimmen und sei es noch so schräg. Ich möchte es versuchen zu stimmen und das Bestmögliche aus diesem Instrument rauszuholen. Und all das, was ich jetzt schon musiziere, was ich jetzt schon tue, und sei es noch so bescheiden und fehlerhaft, möchte ich jetzt schon im Hinblick auf das tun, also so gut wie möglich tun, damit es zu deiner Ehre geschieht. Ich finde, das ist ein großartiges Zeugnis. Das ist sensationell, dieses Zeugnis dieses jungen Musikers, der das in dieser poetischen Form zum Ausdruck bringt. Also ein Gebet vor dem Singen. Und ich habe das jetzt für mich als vierten Punkt hier, beten und arbeiten. Das Gebet, was unsere Arbeit segnen mag, was unserer Arbeit vorausgeht, als Einzelne in unserem Alltag, in unserer Alltagsarbeit, aber auch als Gemeinde, in unserer Gemeindearbeit, wo wir uns verdeutlichen, es wird nichts geschehen können ohne seinen Segen, ohne Gottes Segen, egal was wir tun. Und das, was wir jetzt schon tun, das ist eine Sehnsucht, ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Das ist das, was wir als Gemeinde eigentlich wirken mögen. Eine Sehnsucht wecken, ein Vorgeschmack bieten Menschen, dass auch bei Ihnen diese Sehnsucht geweckt wird, Mensch, das, was ich hier ansatzweise erlebe, das ist so spannend und wertvoll und attraktiv und dienlich, da möchte ich dazu gehören, da möchte ich auch hin. Ein Vorgeschmack auf die Wiederentdeckung dieser Heimat. Beten und Arbeiten, das ist eigentlich so ein uraltes Thema, da haben die Mönche, da hatten Luther, Beten und Arbeiten. Das ist so einfach und prägnant und häufig so schwer, weil wir entweder manchmal nur ins Beten abdriften und aus der Wolke gar nicht mehr herunterkommen, so von Wolke 7 und gar nicht mehr uns die Finger schmutzig machen für die Menschen, gar nicht mehr zur Arbeit kommen wollen, sondern ja, möge Gott doch alles segnen und tun. Ich erinnere da an den Witz, ein Mensch betet, ja, hier müssen doch in diesem Land neue Gemeinden gegründet werden, hier müssen doch neue Gemeinden entstehen. Und er betet das ganz inbrünstig vor dem Schlafengehen und am nächsten Morgen wacht er auf und das Gebet ist erhört und neben dem Bett steht eine Schaufel. Jetzt bau deine Gemeinde. Mach dir die Finger schmutzig. Gott erhört das Gebet und wird dir die Ressource schenken, die Schaufel schenken, jetzt in Arbeit überzugehen. Also das Extrem nur auf Wolke 7, aber nicht mehr für die Menschen da zu sein, die uns brauchen, nicht mehr die Finger schmutzig machen zu wollen. Oder das andere Extrem, nur noch in Aktionismus oder in Arbeit auszuarten, dass wir vor lauter Rödeln und Tun und Schaffen gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist die Stille, das ist die Ruhe, das ist das Auftanken, das ist das Beten braucht, was uns erst befähigt oder sensibel macht für die Menschen und für die Art und Weise, wie wir Menschen erreichen wollen. Und zuletzt, der fünfte Punkt ist dann tatsächlich diese Hoffnung, die dann in Erfüllung tritt. Dass sich auch heute schon freuen und vorfreuen dürfen und darauf vertrauen und hoffen dürfen, dass hier nicht unsere Heimat sein muss. Wir dürfen uns wohlfühlen, darum geht es gar nicht. Aber es wird etwas Besseres kommen. Und solange wir wissen und darauf vertrauen, dass etwas Besseres und anderes kommen wird, solange leben wir noch. Solange leben wir in einer Beziehung als Gläubige, die daran glauben, die darauf vertrauen. Wenn uns diese Hoffnung verloren geht, weil wir es uns behaglich gemacht haben, wozu gibt es uns dann? Dann brauche ich nichts anderes, dann habe ich schon alles. Cry no more heißt das Lied, was wir zum Abschluss gleich hören werden. Also weine nicht mehr, es wird kein Schmerz mehr sein, würde jetzt Offenbarung 21 sagen. Es wird kein Schmerz mehr sein. In all unserer Begrenztheit, in unseren begrenzten Ressourcen und Bemühungen, in all unseren Zukurzkommnissen, die wir hier erleben, als Einzelnen, in unserem Alltag, als Familien, als Gemeindefamilien, egal, wir erleben dieses Scheitern. Und dann die Gewissheit und die Hoffnung zu haben, cry no more, du musst nicht mehr weinen. Es wird eine Zeit geben, da wird auch das ein Ende haben und in Erfüllung gehen, wofür wir eigentlich hier angetreten sind, geschaffen worden sind und als Gemeinden befähigt werden sollen. Und da heißt es, und das ist auch schon das Letzte, was ich sagen möchte und dann gerne das Lied hören. Es ist leider auf Englisch, von daher, ich weiß nicht, ob es dann wirklich von jedem verstanden werden wird, der Text, aber deswegen versuche ich ihn noch zu übersetzen. Aber allein schon die Melodie und der Wohlklang, ich hoffe, das ist auch auf eine andere Art und Weise dann ein Wahrnehmer von Ästhetik und von Schönen und von Erbaulichem. Und da heißt dieses Lied mehr oder weniger im Schatten, wo wir leben, im Schatten, in dem wir hier auf dieser dunklen Welt noch leben, was wir unser irdisches Zuhause nennen, wo die Seufzer tief und zweifelnd sind und uns unter Stöhnen mühen. Es ist nicht alles umsonst. Unsere Arbeit, unsere Mühen, unsere Plackerei ist nicht unbekannt, bleibt nicht ungesehen und ungehört. Und im Refrain dann, Christus in uns, Christus unter uns, Christus der Erste und Christus der Letzte, Mensch gewordene Liebe, halte deine Kinder, bis der Sturm des Lebens vorbei ist. Zweite Strophe, obwohl wir oft nicht genug Glauben haben, ihn zu suchen. Christus selbst wird uns zu ihm bringen. Tiefe, bleibende Strahlen der Barmherzigkeit werfen ihr Licht auf unsere pure Angst. Weine nicht mehr, du Armer und Müder, unser erlösender Herr ist hier. Und dann wieder der Refrain, Christus in uns, Christus unter uns, Christus der Erste und Christus der Letzte, Liebe gewordener Mensch, halte deine Kinder, bis der Sturm des Lebens vorbei ist. Und die dritte Strophe, sicherer Verteidiger, der du nie scheitern wirst, strahlender Retter, heiliger Freund, Geschenk der Herrlichkeit, Hoffnung des Himmels, ruf uns jetzt wieder zum Glauben. Halleluja, deine Gnade scheint ohne Ende. Und dann nochmal der Refrain, Christus in uns, Christus unter uns, Christus der Erste und Christus der Letzte, Mensch gewordene Liebe, halte deine Kinder, bis der Sturm des Lebens vorbei ist. Amen.